Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Petra Enzminger grüße Sie herzlich. Die Grünen zeigten sich regierungshungrig auf ihrem Parteitag in Bielefeld. Der ist inzwischen zu Ende und wir berichten über die Ergebnisse und die Stimmung. Das Bundeskabinett grübelt über einer Digitalstrategie. In Schloss Meseberg sind die Mitglieder des Kabinetts dazu vor etwa 2 Stunden zusammengekommen. Was da beraten wird, erfahren Sie. Venedig steht wieder unter Wasser, zum 3. Mal in dieser Woche. Aber die Venezianer wollen sich nicht unterkriegen lassen, hören wir dann. Der russische Staatschef Lukaschenko hat bei der Parlamentswahl heute offiziell seine Kandidatur für eine neue Amtszeit angekündigt. Wir berichten über die Wahl. Zum Abschluss der Sendung die aktuellen Berichte vom heutigen Sportgeschehen und im Anschluss geht es um einen klimaschädlichen Schwarzmarkt. Im Hintergrund dann ab 7:20, da erfahren Sie, wie Treibhausgase illegal in die EU gelangen. Ja, so harmonisch kannte man sie ja lange Zeit nicht, die Grünen. Aber heute gaben sie sich und auch gestern bei ihrem Parteitag selbstbewusst und gut gelaunt. Die Parteispitze wurde mit deutlichen Ergebnissen gewählt und auch was die inhaltlichen Debatten anging, gab es wenig Kontroverse. Heute kehrte beim Thema Klimaschutz dann zwar kurz doch wieder etwas grüne Debattenkultur zurück, aber am Ende auch hier ein Kompromiss. Barbara Schmidt-Matern war für uns in Bielefeld dabei. Der Aufbruchswille, der wurde auch im Umfeld des Austragungsortes deutlich gezeigt.
Fast da, aber noch lange nicht am Ziel, so plakatieren die Grünen den Weg zur Bielefelder Stadthalle. Diese Wegbeschreibung trifft auch auf die Partei selbst zu. Sie sitzt im Bund auf der Oppositionsbank, beansprucht aber bereits Regierungspartei im Wartestand zu sein. Parteichefin Annalena Baerbock.
Dann lasst uns heute anfangen, aus der Opposition heraus. Verwandeln wir dieses System hin zu einem sozial-ökologischen System. Das ist unser Job als Bündnis 90 Die Grünen.
Bündnisfähig sein heißt bei den Grünen, neue Mehrheiten zu organisieren, politisch in künftigen Koalitionen, aber auch gesellschaftlich. Auch Winfried Kretschmann, der sonst auf grünen Bundesparteitagen gerne für Querschläge sorgt, steht in dieser Frage Seite an Seite mit dem Bundesvorstand.
Es wächst uns eine neue Rolle zu. Das ist nicht mehr nur die Rolle mitzugestalten, sondern auch mitzuführen.
Vorbild ist unter anderem Baden-Württemberg, wo die Grünen den bundesweit bisher einzigen Ministerpräsidenten stellen. Nach erfolgreicher Wiederwahl der Parteichefs am Samstag strotzt zwar auch die Bundespartei vor Selbstbewusstsein, doch die Aufgabenliste bleibt lang, vor allem im Bereich der Wirtschafts- und Klimapolitik. Bundestagsfraktionschef Anton Hofreiter.
Wir brauchen einen schnellen Ausbau der erneuerbaren Energien. Die Eisenbahn muss mit hoher Geschwindigkeit ausgebaut werden. Wir müssen die Chemieindustrie schnell umstellen. Wir müssen die Stahlproduktion schnell umstellen. Wir müssen unsere Städte autofreier gestalten. Und es ist eine gigantische Aufgabe.
Für die Grünen die Gewerkschaften ins Boot holen und deshalb den Mindestlohn von 9 auf 12 Euro erhöhen möchten. Rainer Hoffmann, Chef des Deutschen Gewerkschaftsbundes und zu Gast in Bielefeld, zeigt sich hochzufrieden.
In eurem Antrag sagt ihr, dass der Mindestlohn ein wichtiger Meilenstein für faire Arbeit ist. Deshalb ist es richtig, dass er perspektivisch auf 12 Euro angehoben wird.
Immer wieder fällt das Wort Verantwortung. Die Grünen wollen die Wirtschafts-, Klima- und Arbeitsmarktpolitik stärker miteinander verzahnen, auch als Lehre aus ihrer Landtagswahlschlappe in Thüringen. Beispiel Windkraft.
Fatal war auch, dass wir die Hoffnung auf die Erneuerbaren in der Solarbranche in Ostdeutschland einfach wieder so kaputt gemacht haben. Und das darf mit der Windkraft nicht einmal noch passieren, liebe Freundinnen und Freunde.
Neben dem Bekenntnis zur Marktwirtschaft fordern die Grünen mehr Investitionen. Damit werben sie verstärkt um Zuspruch bei den Unternehmern. Die schwarze Null soll im Rahmen der EU-Regeln gelockert werden. Hessens Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir appelliert:
Wir brauchen auch den Markt. Wir brauchen auch privates Kapital. Wir müssen nur alles dafür tun, es in die richtige Richtung zu lenken. Das ist unser Job.
Doch bei aller Schmeichelei, es fallen auch andere Ansagen. Vehement fordert Parteichefin Annalena Baerbock mehr Gleichstellung in den Unternehmen sowie strenge Standards für Umweltschutz und faire Spielregeln.
Natürlich braucht auch ein Markt Regeln, damit das Ganze funktioniert. Und ja, das kann man auch Verbote nennen, wenn man sagt, gewisse Dinge gehören nicht auf diesen Markt.
Denn der Klimaschutz bleibt ein Kernanliegen der Grünen. Ihre magische Marke ist das Jahr 2030. Bis dahin wollen sie aus der Kohle aussteigen und den Verbrennungsmotor abschaffen. Beim CO2-Preis verlangen die Grünen ab 2020 einen Preis von 60 Euro. Als Ausgleich soll ein Bürgergeld gezahlt werden.
Die Grünen wollen mitregieren. Barbara Schmidt-Matern hat uns informiert über den zu Ende gegangenen Parteitag. Das Bundeskabinett in Klausur. Dabei geht es diesmal auf Schloss Meseberg um die Mobilfunkstrategie der Bundesregierung. Vor allem abseits der Ballungsgebiete klagen die Nutzer ja über Funklöcher. Um die 5000 Orte ohne Empfang gibt es wohl noch in Deutschland. Was tun? Das Kabinett tagt also gerade dazu. Und Nadine Lindner aus unserem Hauptstadtstudio sagt uns, was zur Beratung da auf dem Tisch liegt.
Seit dem Nachmittag sitzt die Bundesregierung in Schloss Meseberg zusammen. Auf der Tagesordnung die Digitalpolitik. Regierungssprecherin Sabine Demmer gab am Freitag einen Überblick über die wichtigsten Fragestellungen.
Die vier großen Themenblöcke: ist unsere Infrastruktur gut genug als Fundament, um die Digitalisierung voranzutreiben? Wie sieht moderne digitale Verwaltung aus? Schaffen wir es, in einer datengetriebenen Welt eine verantwortungsvolle und innovative Wertschöpfung zu erhalten? Und was machen digitale Technologien wie künstliche Intelligenz und Blockchain mit unserer Gesellschaft?
Im Mittelpunkt aber steht der Mobilfunk in Deutschland. Wie kann der fit gemacht werden für das 21. Jahrhundert? Wann gibt es auf dem Land Handyempfang und mobile Daten? Deutschland schneidet im internationalen Vergleich miserabel ab. Die Bundesregierung will deshalb viel Geld in die Hand nehmen. Bis zu 1,1 Milliarden Euro sollen in den kommenden 5 Jahren in die entsprechende Infrastruktur fließen. Es geht um bis zu 5000 Masten in sonst unrentablen Gebieten, die auf Staatskosten gebaut werden sollen, vorzugsweise auf Liegenschaften von Bund und Ländern. Zudem plant die Bundesregierung die Gründung einer Mobilfunkinfrastrukturgesellschaft. Schon im Frühjahr hatte sich die Koalition darauf verständigt, ein Staatsunternehmen mit ungefähr 100 Mitarbeitern aus der Taufe zu heben. Für die Gründungsphase schon im kommenden Jahr stehen 5 Millionen Euro bereit. Die Opposition ist skeptisch, denn die Ursachen für die schlechte Netzabdeckung wurden schon vor vielen Jahren geschaffen durch den Staat. Damals in den 2000er Jahren, als die UMTS-Lizenzen für zu viel Geld versteigert wurden, beklagt Frank Sitter, Fraktionsvize der FDP. Nun setze die Bundesregierung wieder auf zu viel Staat, um die hausgemachten Probleme zu lösen.
Und das einzig Konkrete ist das, was wir am meisten kritisieren. Das ist diese staatliche Mobilfunkinfrastrukturgesellschaft, die jetzt Staatsmasten bauen soll. Das ist der falsche Weg. Und ich glaube, man sieht es ja auch bei anderen Aktivitäten, wo der Staat Infrastruktur aufbauen will, dass das selten schneller geht, als wenn es die Unternehmen tun.
Der Druck kommt aber auch von den Linken. Deutschland sei nur in seinen Funklöchern geeint, schreibt Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch auf Twitter. Die Bundesregierung müsse endlich wirksame Maßnahmen auf den Weg bringen. Der Branchenverband Bitkom mahnt, dass Deutschland wegen der schlechten Digitalausstattung seine Führungsrolle als Industrieland verlieren könnte. Start-up-Unternehmer sind deshalb nach Meseberg eingeladen als Experten und Bundesbankpräsident Jens Weidmann spricht über Kryptowährungen. Weiteres Thema sind sogenannte Deepfakes. Das sind, grob gesprochen, gefälschte Videos, die zum Beispiel Wahlen gefährlich beeinflussen könnten. Am Abend will Andrea Scheuer von der CSU, der neben den Verkehrsthemen auch für digitale Infrastruktur zuständig ist, erste Ergebnisse vorstellen. Einen Blick über den deutschen Tellerrand hinaus wird es aber auch geben. Wie Bundeskanzlerin Angela Merkel ankündigte, wird man sich auch mit den Auswirkungen der Digitalisierung auf die Entwicklung in afrikanischen Ländern befassen. Merkel in ihrem wöchentlichen Videopodcast.
Die afrikanische Jugend ist sehr offen für digitale Plattformen und wir können davon auch etwas lernen. Wir sollten diese Digitalisierung unterstützen.
Die Mitglieder der Bundesregierung bleiben noch bis morgen in Meseberg.
Und beraten über ihre Digitalstrategie. Nadine Lindner berichtete darüber. Volkstrauertag. Deutschland gedenkt der Toten von Krieg und Gewaltherrschaft. Heute waren bei der zentralen Gedenkveranstaltung im Bundestag vor allem mahnende Worte zu hören. Georg Schwarte hat das feierliche Bundestagsgedenken für uns verfolgt.
Darum. Europa. Auf 2 großen Bildschirmen im Bundestag die beiden Worte über den Fotos von Kriegsgräbern. Und am Rednerpult ein ehemaliger Generalinspekteur der Bundeswehr, der heutige Präsident der deutschen Kriegsgräberfürsorge Schneiderhahn, der daran erinnerte, dass Kriege nie einfach anfingen, sie würden vorbereitet.
Wir erleben in unserem Land gerade wieder, dass aus Hasspropaganda Hass und aus Hass Mord wird.
Schneiderhahn gedachte im Beisein zahlreicher Ehrengäste auch der 60 Millionen Opfer des Zweiten Weltkriegs. Am Morgen schon hatte der Präsident des Zentralrates der Juden in Deutschland, Josef Schuster, auf einem jüdischen Friedhof in Weißensee vor wachsender Gleichgültigkeit gegenüber Kriegen und Menschheitsverbrechen im 20. Jahrhundert gewarnt. Schneiderhahn appellierte später an alle Menschen hierzulande und in Europa: widersprecht den Populisten.
Ihre Methode ist die Provokation, immer eingeleitet mit einem: man wird doch wohl noch sagen dürfen. Ja, man darf hier vieles sagen, auch Unsinniges. Aber die Anständigen in unserem Land, und das ist die große Mehrheit, sollte sich nicht abwenden und damit zulassen, dass die Grenzen des Sagbaren immer weiter ins Unmenschliche verschoben werden.
Der polnische Ehrengast, der ehemalige Stadtpräsident von Breslau, Dudkiewicz, war es, der danach an das Leid auch und vor allem der polnischen Nachbarn erinnerte und die Idee vom geeinten Europa und dessen Werte als Mittel gegen den Hass beschwor.
Diese Werte sollten uns dabei helfen, die Welle des Populismus und des Nationalismus zu brechen, die auch durch Europa rollt.
Die polnische Nation sei es gewesen, die Deutschland bereits 20 Jahre nach dem Krieg damals neuerliche Freundschaft anbot. Und der polnische Ehrengast erstreckte bei der zentralen Gedenkfeier zum Volkstrauertag in Deutschland hier im Reichstagsgebäude erneut die Hand aus.
Ich glaube an die Freundschaft zwischen Polen und Deutschland. Das sage ich heute hier als ein polnischer Europäer, als ein Breslauer. Das sage ich heute hier als ein Berliner.
Beifall für den polnischen Europäer, den Berliner aus Breslau. Auf den Bundespräsident Steinmeier folgte auch er mit der Mahnung, nicht nur der Toten aller Kriege zu gedenken, sondern dem Hass auch heute mutig gegenüberzutreten.
Wir gedenken heute auch derer, die bei uns durch Hass und Gewalt gegen Fremde und Schwache Opfer geworden sind. Wir trauern mit allen, die Leid tragen um die Toten, und wir teilen ihren Schmerz.
Volkstrauertag in Deutschland. Zwei Trompeter der polnischen und deutschen Streitkräfte schließlich bliesen die Totensignale im Bundestag. Darum Europa. Auf den Leinwänden, über den Bildern von Kriegsgräbern, hinter dem Rednerpult, und alle hatten die Mahnung des Ex-Generals Schneiderhahn im Ohr. Frieden und Freiheit, so seine Botschaft. Sie bräuchten immer auch Mut.
Aber die Kriegsgräberstätten in Europa zeigen, wohin es führt, wenn uns dieser Mut verlässt.
Das Gedenken im Bundestag anlässlich des Volkstrauertags. Georg Schwarte hat es für uns verfolgt. Die Unwetter in Italien dauern weiter an und sie ließen die Bewohner Venedigs auch an diesem Wochenende wieder bangen. Wieder stieg der Pegel. Läden und Museen rund um den Markusplatz blieben geschlossen. Der Bürgermeister der UNESCO-Weltkulturerbestadt, Luigi Brugnaro, schätzt die durch die jüngsten Hochwasser inzwischen entstandenen Schäden auf mehrere hundert Millionen Euro. Wer weiß, was da noch kommt. Elisabeth Pongratz über die Lage in der Lagunenstadt an diesem Wochenende und auch über die langfristigen Folgen.
Zum dritten Mal in einer Woche ist die Lagunenstadt Venedig vom Hochwasser überflutet worden. Um 13.10 Uhr erreichte der Pegel eine Höhe von 1,50 Meter. Damit standen 70% der UNESCO-Welterbestadt unter Wasser. Wieder einmal kam das tägliche Leben weitgehend zum Erliegen. Geschäfte und städtische Museen waren meist geschlossen, der Verkehr stark eingeschränkt. Der Markusplatz, der tiefste Punkt der Stadt, wurde aus Sicherheitsgründen erneut gesperrt. Kurz danach twittert ein sichtlich erleichterter Bürgermeister:
Domenica, 13.30 Uhr.
Es ist Sonntag, 13.30 Uhr, das Wasser geht zurück. Es ist relativ ruhig. Wie ich zuvor schon einmal gesagt habe, die Venezianer gehen nur zum Beten in die Knie.
Die Veneti, sono in ginocchio soltanto quando pregano.
Für die kommenden Tage ist leichte Entspannung angesagt. Nach den Vorhersagen sollen die Pegelstände weitaus weniger hochsteigen als in den vergangenen Tagen. Seit der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, als Venedig die schlimmste Flut seit 53 Jahren erlebt hatte, war die Stadt unter Anspannung, hatte dann sowohl Freitag als auch am Sonntag relativ hohe Pegelstände hinnehmen müssen. Der starke Wind, der aus der Sahara wehende Scirocco, hatte das Wasser vom Meer in die Altstadt gepeitscht und damit hohe Schäden angerichtet. Viele Kunstschätze wurden zerstört, fast jede zweite Kirche beschädigt. Langfristig könnte das Salz des Meerwassers den Bauten zusetzen, da es nach dem Abtrocknen bleibt und feine Risse ins Gemäuer reißt. Eine große Gefahr, vor allem für so bedeutende Denkmäler wie den Markusdom. Unterdessen haben die Unwetter über fast ganz Italien hinweggefegt. In weiten Teilen Südtirols herrscht wegen der starken Schneefälle Lawinengefahr, größtenteils der Warnstufe 4 von 5 Stufen. Wie der Landesmeteorologe von Südtirol, Dieter Peterlin, dem ARD-Studio in Rom schildert, ist die Situation vor allem in den höheren Seitentälern angespannt.
Da zum Beispiel im Machteltal oder im Bustertal. Denn dort hat es in den letzten Tagen am meisten geschneit, zum Teil über 1 Meter. Und jetzt regnet es dort hinein und somit wird der feuchte Schnee noch schwerer. Die Auswirkungen sind dann vor allem, dass Bäume umstürzen, dass Äste abbrechen und dann auf die Straße fallen.
Viele Straßen können nicht befahren werden. Auch die Brenner-Autobahn, die wichtigste Verbindung zwischen Österreich und Italien, musste vorübergehend gesperrt werden. In der kommenden Nacht soll sich das Wetter etwas beruhigen, aber für Montagabend rechnen die Verantwortlichen in Südtirol mit neuen Niederschlägen. Auch viele weitere Regionen Italiens haben mit heftigen Unwettern zu kämpfen, vor allem mit Sturm und starken Niederschlägen. In der Toskana stieg der Fluss Arno in Florenz bedrohlich hoch an. In der Provinz Grosseto mussten laut der Nachrichtenagentur ANSA mehrere Menschen von der Feuerwehr geborgen werden.
Elisabeth Pongratz über die Wetterlage in Italien. Ein wenig machtvolles Parlament galt es für die Wähler in Weißrussland heute zu bestimmen. Bis 18 Uhr konnten sie noch ihre Stimme abgeben, doch es ist ein für uns wohl seltsam anmutendes Gefüge. Seit fast 20 Jahren ist dort keine Partei mehr zugelassen worden. Es gibt keine Parteienblöcke im Parlament. Die Machtbefugnisse konzentrieren sich beim Präsidenten, also bei Alexander Lukaschenko, der ja als letzter Diktator Europas gilt. Wie diese Wahl also einzuschätzen ist, dazu mehr von Florian Kellermann.
Präsident Alexander Lukaschenko, der das Land seit 25 Jahren autoritär regiert, überlasse nichts dem Zufall, meint der Minsker Politologe Valeri Karbalevich. Diesmal entspreche die Wahl noch weniger demokratischen Standards als früher. Rund 90% der Oppositionskandidaten wurden gar nicht zur Wahl zugelassen, obwohl sie die nötige Zahl an Unterschriften gesammelt hatten. Viele werden auch, nachdem sie registriert wurden, wieder von der Kandidatenliste gestrichen. Früher hat die Staatsmacht die meisten Oppositionspolitiker immerhin antreten lassen, um danach ihre Niederlage bekannt zu geben und zu erklären, dass sie eben unbeliebt seien. Vor allem diejenigen wurden von der Wahl ausgeschlossen, die sich in der Politik schon einen gewissen Namen gemacht haben. Das gilt für die beiden Oppositionspolitikerinnen, die im aktuellen Parlament vertreten sind. Und das gilt für Bürgerrechtler, die sich in Fragen engagieren, die viele Menschen bewegen. Wie Roman Kislyak aus Brest, einer Stadt ganz im Westen des Landes. Mit anderen protestiert er dort schon fast 2 Jahre gegen den Bau einer Fabrik, die wiederaufladbare Batterien herstellen soll. Sie werde mit ihrer veralteten Technologie die Umwelt stark verschmutzen, meint Roman Kislyak. Er sammelte die nötigen Unterschriften, um an der Wahl heute teilzunehmen. Ich wurde nicht zugelassen, aus lächerlichen Gründen. Sie haben nach Rechtschreibfehlern bei den Unterschreibenden gesucht, wo es gar keine gab. Oder sie behaupteten, dass die Schrift unleserlich sei, obwohl das gar nicht stimmte. Der Politologe Valeri Karbalevich meint, die Unzufriedenheit in der Gesellschaft mache Präsident Lukaschenko und seine Umgebung noch vorsichtiger. Denn der Lebensstandard steige seit vielen Jahren nicht an. Und die seit langem angepeilte Marke von 500 US-Dollar Durchschnittslohn werde nicht erreicht. Präsident Lukaschenko stimmte die Menschen schon zu Jahresbeginn auf eine wirtschaftliche Talsohle ein. Für unser Land, für unsere Nation werden die Jahre 2019 und 2020 nicht einfach. Man wird uns ganz genau auf den Zahn fühlen, ob wir die Unabhängigkeit unseres Landes auch verdienen. Ich bin absolut überzeugt, dass wir auf diese Frage eine würdige Antwort finden. Damit sprach Lukaschenko den wirtschaftlichen Druck an, den Russland seit Jahresbeginn aufbaut. Russisches Öl wird schrittweise teurer für Weißrussland. Moskau will damit erreichen, dass Lukaschenko einen alten Vertrag endlich umsetzt. Er sieht vor, dass Russland und Weißrussland einen Bündnisstaat schaffen. Anfang Dezember, zum 20. Jahrestag des Vertrags, soll Lukaschenko den russischen Präsidenten Wladimir Putin treffen. Lukaschenko sieht damit nicht nur die Unabhängigkeit Weißrusslands in Gefahr, sondern auch seine Macht.
Die Parlamentswahl in Weißrussland. Florian Kellermann berichtete uns darüber. Ein weiteres Protestwochenende in Hongkong. Wieder ist es zu Zusammenstößen zwischen Polizei und Demonstranten gekommen. Die Proteste in der chinesischen Sonderverwaltungsregion richten sich ja gegen die Regierung und den Einfluss der chinesischen Regierung. Die Demonstranten fordern freie Wahlen, eine unabhängige Untersuchung der Polizeibrutalität, Straffreiheit für die bereits weit mehr als 4000 Festgenommenen. Benjamin Eisel verfolgt das. Zu Krawallen kam es also auch heute in der Gegend rund um eine von Demonstranten besetzten Universität.
Vor dem Haupteingang zum Campus der Polytechnischen Universität stehen sich Polizisten und Protestierende gegenüber. Die prodemokratischen Aktivisten haben mit Regenschirmen und anderen Gegenständen eine Art Schutzwall errichtet. Hinter diesem Schutzwall steht der 26-jährige David. Na klar habe er Angst, sagt er, aber er müsse dort stehen, sonst habe er morgen keine Freiheiten mehr.
Ja, of course I have faith, but we must stand here, otherwise we have no more freedom in the tomorrow.
Die Polizei hat Wasserwerfer und zum ersten Mal auch eine Schallkanone aufgefahren. Eine akustische, nicht tödliche Waffe, die dafür eingesetzt werden kann, Menschenmassen auseinanderzutreiben. Immer wieder bricht Gewalt aus. Protestierende schleudern Brandsätze und andere Gegenstände in Richtung Polizei und setzen Pfeile und Bogen ein. Ein Polizist wurde nach Angaben der Polizei von einem Pfeil getroffen. Er sei verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden. Immer wieder setzt die Polizei Tränengas und Wasserwerfer ein, hat bislang aber nicht versucht, das Universitätsgelände zu stürmen. Auf dem Campus haben sich hunderte, teils gewaltbereite Aktivisten verschanzt. Sie haben die besetzte Hochschule in eine Art Lager verwandelt. So gibt es einen Raum, in dem Ausrüstung verteilt wird, wie Schutzbrillen, Helme und Gasmasken. In einem anderen Raum werden Verletzte verarztet. In der Kantine geben Freiwillige warme Mahlzeiten aus. Ein 18-jähriger Schüler, der sich Sledge nennt, erklärt, wo das ganze Essen herkommt.
Most of them come from the Hong Kong citizens.
Hongkonger Bürger haben uns die Lebensmittel gebracht. Und alles ist kostenlos. Sie unterstützen uns, weil sie wissen, dass die meisten von uns hier nichts zu essen haben, weil wir von der Polizei umzingelt sind. Und viele schicken uns Nachschub, damit wir weiter protestieren können und für Freiheit und Demokratie in Hongkong kämpfen können.
Sending some food and supply here for us to keep protesting and fighting for the freedom and the democracy in Hong Kong.
Auf dem Campusgelände basteln außerdem zahlreiche Aktivisten Brandsätze aus Glasflaschen, brennbarer Flüssigkeit und Stofffetzen. So wie diese junge Frau, die erklärt, dass sie Bomben baut, um sich vor der Polizei zu schützen.
We're making the bomb.
You're building bombs. So can you describe what you're doing? You're putting petrol in there?
Yeah.
And an old cloth.
Yeah.
What do you need them for?
Protecting ourselves against the police.
In den vergangenen Tagen hatten Demonstranten mehrere Hochschulen besetzt. Es kam zu teils heftigen Auseinandersetzungen zwischen gewaltbereiten Aktivisten und der Polizei.
Benjamin Eisel über die anhaltenden Proteste in Hongkong und Grünen-Politiker und die Menschenrechtsorganisation Amnesty International haben die Bundesregierung zu einem Ende der militärischen Zusammenarbeit zwischen der Bundeswehr und der chinesischen Armee aufgefordert, weil die Menschenrechtslage in der Volksrepublik so katastrophal sei. Und in der aktuellen Lage in Hongkong, da sollte die Bundesregierung ein klares Zeichen setzen, so die Forderung eines Amnesty-Experten. Demonstrationen gegen die Regierung gibt es seit mehreren Wochen auch im Iran. Auch hier kommt es immer wieder zu gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Sicherheitskräften und den Demonstranten, die sich mit ihrem Protest gegen die politischen Eliten richten. Denen werfen sie unter anderem Korruption und Misswirtschaft vor. Und sie fordern sie zum Rücktritt auf. Christian Buttgereit berichtet darüber. Es hat an diesem Wochenende auch wieder Todesopfer gegeben.
Nach Angaben der halbstaatlichen Nachrichtenagentur INSA kam in der Stadt Kermanshah im Westen Irans ein Polizist bei Zusammenstößen mit Demonstranten ums Leben. Zuvor waren in der zentraliranischen Stadt Yezd 40 Demonstranten verhaftet worden. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen vor, sie hätten die öffentliche Ordnung gestört und die Proteste für Sabotageaktionen ausnutzen wollen. Auch in der vergangenen Nacht sollen die Proteste angedauert haben, Informationen fließen aber nur spärlich, da auf Anweisung des Nationalen Sicherheitsrats das Internet für 24 Stunden stark limitiert wurde. In der Nacht zum Samstag war bei Protesten ein Demonstrant getötet und mehrere verletzt worden. Der Gouverneur der Provinz Sirjan sagte, die genauen Umstände würden untersucht. Die Sicherheitsbehörden hätten nur die Genehmigung, Warnschüsse in die Luft abzugeben, nicht aber auf Menschen. In Teheran berät das Parlament heute in einer Sondersitzung über die Ereignisse. Die Regierung hatte in der Nacht zum Freitag Benzin rationiert und zugleich die Preise für Kraftstoff um mindestens 50% erhöht. Mit den zusätzlichen Einnahmen will die Regierung neue Hilfen für 60 Millionen Bedürftige finanzieren. passieren. Hintergrund ist die anhaltende Wirtschaftskrise durch die US-Sanktionen. Die Demonstranten fordern, die Verteuerung und Rationierung von Benzin zurückzunehmen. Das geistliche Oberhaupt Irans, Khamenei, sagte am Morgen im staatlichen Fernsehen jedoch, er trage die Preiserhöhungen mit.
Christian Butkereit über die Proteste im Iran. Gleich 18.35 Uhr Sportzeit hier im Deutschlandfunk, heute mit Matthias Friebe.
Mit dem 4:0 gegen Weißrussland gestern hat die deutsche Fußballnationalmannschaft ein Spiel vor Ende der EM-Qualifikation das Ticket für das Turnier im Sommer gelöst. Stürmer Luca Waldschmidt, das ist seit heute aber klar, wird länger ausfallen. Armin Lehmann.
Der Pechvogel des gestrigen Länderspielabends heißt Luca Waldschmidt. Der Freiburger Angreifer wurde kurz vor Schluss schon beim Stand von 4:0 gegen Weißrussland eingewechselt und verletzte sich nach nur 6 Minuten bei einem Zusammenprall mit dem gegnerischen Torwart schwer. Waldschmidt zog sich eine Mittelgesichtsfraktur mit begleitender Gehirnerschütterung sowie eine Verletzung am rechten Knie und Sprunggelenk zu. Diesbezüglich werden noch weitere Untersuchungen erfolgen. Waldschmidt reist schon heute nach Hause und wird am Dienstag gegen Nordirland nicht zur Verfügung stehen.
Topspiel in der Handball-Bundesliga heute. Rekordmeister und Verfolger THW Kiel empfing den Tabellenführer Hannover Burgdorf. Rudi Dautwitz über ein klares Ergebnis.
Von der ersten bis zur letzten Minute beherrschten die Kieler den als Tabellenführer angereisten Gast aus Hannover. Von 3:2 setzte sich Kiel schon nach 12 Minuten auf 8:2 ab. Zur Pause führte der THW mit 17:12 phasenweise im zweiten Abschnitt sogar 10 Tore Vorsprung. Und am Ende feierten die 10.000 Kieler Fans einen 32:23 Sieg ihrer Mannschaft gegen die chancenlose Mannschaft aus Hannover. Der THW begeisterte mit Tempo-Handball, mit einem wurfgewaltigen Rückraum. Und da der THW Kiel auch in der Abwehr überzeugte, sprang dieses vor dem Abpfiff nicht für möglich gehaltene Schützenfest heraus. Kiel gewinnt gegen Hannover mit 32:23.
Drohen dem russischen Sport wieder harte Sanktionen? Es gibt den Verdacht, dass noch in diesem Jahr Daten, die Russland an die Welt-Anti-Doping-Agentur WADA geben musste, manipuliert wurden. Das bestreitet man in Russland. Zwar, doch die WADA scheint dem nicht zu glauben. Nach Informationen der ARD-Doping-Redaktion könnte das zum erneuten Ausschluss Russlands von Olympia im Sommer in Tokio führen, wie Doping-Experte Hajo Seppelt hier im Deutschlandfunk sagte.
Heute bei der Sitzung des Prüfkomitees in Genf mit dem Vorsitzenden John Taylor aus Großbritannien, einem Rechtsanwalt und einigen Experten, darunter auch denen, die sich die Unterlagen der Russen genau angeschaut haben, ist nichts nach außen gedrungen. Dort hält man still, ein Closed Shop, aber ich hatte Gelegenheit in den letzten Tagen mit Personen Kontakt zu haben, die wiederum Verbindungen nach Russland haben. Und danach sieht es so aus, dass die Experten der Welt-Anti-Doping-Agentur in den letzten Tagen die Erläuterungen, die Erklärungen für die Unregelmäßigkeiten in den Labordaten sich haben angeschaut. Und die Experten der WADA sind zu dem Ergebnis gekommen, dass die Erklärungen von Russlands Seite nicht glaubwürdig sind. Man hält also offensichtlich, so ist jedenfalls meine Einschätzung und das, was ich da rausgehört habe, daran fest, dass man von einer Manipulation in großem Stil von Labordaten von vielen, vielen Athleten aus zahlreichen Sportarten über mehrere Jahre ausgehen muss.
Sagt Hajo Seppelt. Das Gespräch mit ihm gibt es gleich ab 19.10 Uhr in Sport am Sonntag. Das gilt auch für ein Interview mit Staatsministerin Dorothee Bär von der CSU. Sie ist für Digitalisierung zuständig. Gerade wurde im Haushaltsausschuss beschlossen, wie im Koalitionsvertrag angekündigt, dass man die Computerspielebranche staatlich fördern will. Dorothee Bär hofft, dass sich bald auch etwas tut in Sachen Anerkennung des E-Sports als Sport.
Beim DFB gemerkt, dass es da jetzt schon eine Öffnung gibt. Man merkt es beim DOSB, wenn zumindest die Signale derjenigen, die Verantwortung haben, dann sagen, naja, ich muss es vielleicht in meiner Amtszeit nimmer machen und sollen sich meine Nachfolger drum kümmern, ist das ja auch ein sicheres Zeichen, dass sie eigentlich schon die Zeichen der Zeit erkannt haben, aber vielleicht selber noch nicht mehr möchten, dass ihr eigener Name damit nach Hause geht.
Sagt Staatsministerin Dorothee Bär hier im Deutschlandfunk. In einer knappen halben Stunde beginnt in London beim Saisonfinale der inoffiziellen Weltmeisterschaft der Tennisspieler das Endspiel. Der Grieche Stefanos Tsitsipas spielt gegen Dominik Thiem aus Österreich, der gestern Alexander Zverev bezwang. Ina Kast blickt auf dieses Finale voraus.
Dominik Thiem hat in diesem Jahr längst bewiesen, dass er nicht mehr nur ein Sandplatz-Spezialist ist. Er feierte allein 3 Turniersiege auf Hartplatz. Auch wenn Dominik Thiem in London seit Tagen eine Erkältung mit sich herumschleppt, er hat gegen Titelverteidiger Alexander Zverev ohnehin im Halbfinale Taten statt Worte sprechen lassen. Sein Gegner im Endspiel, der junge Debütant Stefanos Tsitsipas, präsentierte sich in dieser Woche in London spielerisch und mental bärenstark. Er ließ Roger Federer im Halbfinale keine Chance. Thiem und Tsitsipas stehen sich zum zweiten Mal 2019 in einem Finale gegenüber. Das letzte Duell in Peking konnte der Österreicher für sich entscheiden.
Und gleich in Sport am Sonntag schalten wir dann live zum Finale nach London. Wir analysieren auch das Spiel der deutschen Fußballnationalmannschaft von gestern und sprechen mit einer Doppelweltmeisterin der soeben zu Ende gegangenen Para-Leichtathletik-Weltmeisterschaften. Irmgard Bensusan wird uns erklären, wie es zu Gold über 100 und 200 Meter gekommen ist.
Dankeschön, Matthias Friebe. Und das war's von uns. Die Sendung geht zu Ende. Ich verweise noch auf unseren Kommentar nach 19.05 Uhr. Da geht es dann noch einmal um den Grünen Parteitag, der heute zu Ende gegangen ist. Ich bin Petra Enzminger, bedanke mich bei Ihnen fürs Zu- und Hinhören und wünsche Ihnen allen noch einen angenehmen Sonntagabend.